Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappen Geflüster, der zum vorletzten Spieltag in dieser Saison gegen Hansa Rostock. Und ich glaube, als erstes muss ich dir, glaube ich, einmal gratulieren. Zum wiederholten Male hast du das Tippspiel für dich entscheiden können. Ich glaube, das müsste jetzt offiziell sein nach dem, ich glaube, sogar richtigen Ergebnistipp, ne, wenn ich mich nicht irre. Von daher muss ich die Schmach noch einmal ein weiteres Jahr über mich ergehen lassen. Und
Ja, danke dir auf jeden Fall. Ja, ich meine, jetzt am Ende musst du natürlich auch ein bisschen anders tippen als ich. Ansonsten hättest du ja auch wahrscheinlich auf den Schalke-Sieg getippt oder hättest du auf den Schalke-Sieg getippt.
ich glaube, ich habe sogar bei
Aber
Kicktipp, aber müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen.
ja. Aber ja, danke dir auf jeden Fall und freut mich sehr, dich jetzt zum dritten Mal in Folge geschlagen zu haben. Kann das sein? Kommt hin, ne?
Kann sein, ja.
Wobei man sagen muss, die Saison war es echt lange Zeit sehr, sehr offen. Also du hast dich wirklich.
Ich habe zwischendurch gedacht,
Du
dieses
hast,
Jahr
glaube ich,
hole ich
auch, also du
dich.
hast, glaube ich, auch locker mal mit 5, 6 Punkten geführt, mindestens.
Ja, da war ich mir wahrscheinlich schon zu sicher in dem Moment.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wann es dann irgendwie gekippt ist, aber irgendwie war ich dann schnell wieder dran und jetzt zum Ende, ja. Tja, habe ich mich dann durchsetzen können. Aber ja, freut mich natürlich sehr. Freut mich auch sehr, dass wir bei uns im ja, Podcast großen Tippspiel, dass ich da auch noch ganz gut vertreten bin. Da bin ich auch vor drei. Ich schiele noch ein bisschen auf den ersten und zweiten, wobei ich muss sagen, da vorne die beiden, die machen das schon gut. Und ich sag mal so, ich glaube, vor allem der Christoph, glaube ich, der war, glaube ich, gefühlt die halbe Hinrunde, sage ich mal, auf Platz 1. Ja, das wäre jetzt auch nicht verdient, wenn ich da jetzt nochmal am letzten Spieltag irgendwie hoch hopsen würde. Aber ja, da bin ich mit meiner Passierung auch ganz zufrieden. Ich hoffe, dass du es ja auch noch ein bisschen schaffst, das Boden gut zu machen. Am letzten Spieltag ist ja irgendwie alles verdammt eng, ne?
Man muss sagen, unser
Irgendwie.
Tippspiel ist spannender als die Entscheidungen der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga fast schon. Vor allem der zweiten Bundesliga, da stehen mehr oder weniger alle Kandidaten schon fest, wenn es um Aufstieg, Relegation geht. Beim Abstieg ist dann auch die Frage, ob Rostock oder Wiesbaden. Das ist bei uns doch schon wesentlich spannender, ne? Da oben.
Auf jeden Fall. Finde ich auch echt, echt krass, dass jetzt vor allem auch im Abstiegskampf, wo man ja wirklich dachte, irgendwie bis zum letzten Spieltag sind da vielleicht noch 5, 6 Mannschaften in der Verlosung. Das hat sich jetzt einfach ja, komplett aufgelöst und
Rostock
jetzt
und
abgesehen.
Wiesbaden doch einfach dann zu schlecht gewesen die letzten Wochen, muss man einfach dann
Genau, klar,
ganz
das
klar
genau,
sagen.
das
Zu
ist halt
wenig gepunktet.
ja, das ist der Grund. Von daher ja, können wir jetzt oder konnten wir auch ganz entspannt ins Rostock-Spiel reingehen. Und können auch jetzt, sage ich mal, noch ganz entspannt ins Fürth-Spiel reingehen. Aber ja, bin ich jetzt auch nicht böse darum, dass wir die letzten
Na.
beiden Spieltage da Ruhe hatten.
Am Ende mit 43 Punkten sogar. Sehr deutlich, also am Abstieg vorbei, muss man dann auch festhalten, auch wenn es sich nicht abgezeichnet hat. Wir haben jetzt die letzten 7 Wochen wirklich konstant performt, beziehungsweise nicht wie ein Absteiger performt. Wir haben nicht verloren, teilweise ein paar Unentschieden dabei, die man hätte auch, glaube ich, für sich entscheiden können. Vor allem in den Heimspielen. Man hat auswärts die Punkte mitgenommen und hat dann jetzt in den letzten Wochen dann auch die wichtigen Duelle gegen Osnabrück und Rostock gewinnen können. Und dann stehen wir mit 43 Punkten doch recht deutlich überm Strich. Tabellenmittelfeld, ich glaube, Platz 10 wird es dann, ist es aktuell. Ich glaube, viel schlechter kann es nicht mehr werden. Besser, glaube ich, viel besser, glaube ich, auch nicht. Ne?
Nee, nach oben geht gar nichts mehr,
Nach oben geht gar nichts.
nach unten geht noch ein bisschen was,
Aber auch
aber
eher nur Elversberg, ne? Also wir können eigentlich nur
genau,
Elfter
ja.
werden. Also ein erträgliches Ende hat die Saison dann doch noch genommen. Wir haben jetzt das letzte Heimspiel gehabt gegen Rostock. Ich glaube, das können wir ganz kurz überspringen, mehr oder wie, also nicht überspringen, aber ganz kurz halten. Es war meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit ein recht hitziger Kick, wo ich eigentlich nicht mit, also da hat Ja, da ist ein bisschen was abgegangen, fände ich, im Stadion. Die Fans sich gegenseitig immer wieder so ein bisschen provoziert. Dann auf dem Platz der Jubel beim 1-1 vor der Schalker Kurve, muss man ja wirklich dann sagen.
Man muss auch sagen, der Jubel beim 1-0 von den Schalkern war auch
Richtung Rostock, ne?
Von den Auswärtsfans, ja.
Ja. Also da wurde schon ein bisschen hin und her provoziert. Und das ist auf den Rängen eigentlich auch angekommen. Dann hatte man auch so ein bisschen Witzigkeit. Pröger, der natürlich eigentlich mit Gelb-Rot meiner Meinung nach auf den Platz fliegen muss. Ich habe jetzt diese Situation jetzt nicht nochmal vom Nahen gesehen, aber aus dem Stadion sehr deutlich, wenn er für die erste Aktion Gelb gibt, die auch Gelb war, dann ist die zweite, das hohe Bein, auch ganz klar Gelb, muss man sagen, und wäre glasklar Gelb-Rot gewesen, meiner Meinung nach. Hat er da nicht gegeben und können, ist er noch brisant, dass er dann am quasi die Vorlage gibt zum 1-1. Genau, also erste Halbzeit wirklich hitzig, dann haben wir noch Glück, dass einer reinfliegt, kurz vor der Pause, der Ball von Paul Seguin, wo Kolke vorbeispringt. Gehen wir relativ glücklich mit einem 2-1 in die Führung. Also ich fand Rostock schon sehr bemüht. Wahrscheinlich sogar die Ticken bessere Mannschaft also ein gutes Auswärtsspiel gemacht, fand ich. Einmal Müller, der ganz am Anfang des Stands beim Stand von 0-0 noch überragend hält. Wo, glaube ich, war es auch Pröger, der alleine bei ihm vom Tor steht. Ja, dann haben wir das 1-0 gemacht. Rostock dann jetzt ohne so die Riesenchance zu erspielen, ein bisschen zwingender, fand ich. Und dann auch verdient zum Ausgleich gekommen. Dann fällt ein Ball glücklich rein, würde ich es mal nennen, von Paul Seguin der auch ein paar Mal wieder gezaubert hat an der Außenlinie, ne, glaube ich, in der Partie. Das wird jetzt schon Tradition. Genau. Dann war Halbzeit und ja. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber wir sind wieder zu dritt. Da hat jemand Hunger, nachdem er gerade noch frisch alles ausgebrochen hat.
Komm, als Podcast-Profi darfst du dich jetzt hier nicht beirren lassen.
Na, der tut mir auch leid, der Arme. Aber so, weiter geht's. Jetzt muss ich mal wieder in den Fokus kommen.
Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder auch vor, sagen wir, 2-3 Monaten hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Lag es vielleicht auch daran, dass der Druck nicht auf unserer Seite war, aber das war ein Spiel, wo man schon zumindest ein bisschen attestieren kann, vor einem halben Jahr und auch vor 3 Monaten hätten wir den Sieg zu Hause gegen Rostock nicht eingefahren. Von daher kann man da irgendwo schon eine Entwicklung sehen. Auch die letzten Ergebnisse waren ja, sage ich mal, weitestgehend positiv. Von daher, dann noch, finde ich, durch die zweite Halbzeit irgendwo noch ein verdienter Sieg oder zumindest, sage ich mal, ungefährdet, muss man sagen. Es war jetzt dann irgendwo auch ein Fest und auch, muss sagen, ich fand es war einfach insgesamt, sage ich mal, war eine extrem gute und positive Stimmung. Ich fand die Choreo wieder mit unten weiß, oben blau geil. Das Wetter war super. Die Stimmung bei den Fans war super. Es war irgendwie auch ein gutes Abschiedsspiel irgendwo für Tirode, für Latza, für Asamoah. Klar, sag mal, ein Tor von Tirode, der hat ja nochmal zum Ende eine ganz gute Chance gehabt. Das wäre natürlich so ein bisschen das i-Tüpfelchen gewesen. Aber ich fand, es war insgesamt einfach, hat sich alles in einem sehr guten Rahmen bewegt und war ein schöner Fußballnachmittag.
Genau, fand ich auch. Die zweite Halbzeit war dann auch mehr oder weniger highlightlos, bis auf die rote Karte. Mal dann den Lattenkracher noch von Schallenberg, Tirodes Chance, aber viel mehr ist da jetzt auch nicht passiert. Schalke hat in der zweiten Halbzeit beim 11 gegen 11 das Spiel schon wieder im Griff gehabt, hätte ich gesagt. Also wie du schon sagtest, durch die zweite Halbzeit geht der Sieg dann auch in Ordnung. Die ganze Hitzigkeit hat so ein bisschen nachgelassen, dann natürlich bis auf die rote Karte, die aber jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt Absicht war, sondern halt passiert ist. Witzigerweise von dem Spieler, der noch vor der Kurve gejubelt hat, ne, beim Ausgleich. Das war dann in der Kurve ganz witzig. Von daher bin ich sehr zufrieden. Genau, dann hat man noch mal ein paar Lieder angestimmt, die sonst nicht so oft kamen. Ne? Wer kreist so wie ein Falke? Oder der Mythos kam dann auch mal seit langer Zeit mal wieder, wo dann alle ihre T-Shirts hochgehalten haben. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Und am Ende geht der Sieg in Ordnung, ne? Muss man ganz klar so sagen. Versöhnlicher Abschluss im Heimspiel, den wir jetzt nicht zu sehr feiern wollen, aber ich glaube, der Rahmen war angemessen, wie es dann verabschiedet wurde. Schade, dass der Terodde nicht mehr in die Kurve kommen konnte. Das wäre nochmal schön gewesen, aber sonst war es wirklich, wie du schon sagtest, ein kleines Fest zum Abschied. Und jetzt freuen wir uns auf die nächste Saison.
Genau. Bevor wir da jetzt mal hinkommen, nochmal ganz kurz, muss man wirklich sagen, danke. Danke an Terodde, der uns da echt drei geile Jahre geschenkt hat. Vor allem das erste Jahr ist natürlich legendär mit einer All-Time-Great-Performance, sag ich mal, für Schalke. Hat er uns zum Aufstieg geschossen, ein super Typ, super Kapitän gewesen, auch Latzer, sage ich mal, der irgendwo seinen Teil, sage ich mal, dazu beigetragen hat, auch wenn wir natürlich hier im Podcast auch öfter auf ihn geschimpft haben, und ich glaube, es ist auch gut, dass seine Zeit, sage ich mal, auf Schalke zu Ende geht, ist also trotzdem Schalker, und auch da, glaube ich, können wir uns nur bedanken. Sehr wie es gilt für Asamoah, der auch eine Legende ist, eine Legende bleibt, und auch ihm, glaube ich, wünschen wir alles Gute, und mal gucken, wo sein Weg noch hinführen mag. Aber muss ich sagen, als ich die Bilder dann auch nochmal vor dem Spiel gesehen habe, jetzt auch bei Lazio und Tirol, dann auch die Aufstiegsbilder, muss ich sagen, habe ich schon Gänsehaut bekommen, und so ganz, ganz leicht standen mir vielleicht sogar die Tränen in den Augen, muss ich sagen. Weil irgendwie haben sie irgendwie gut gemacht. Haben sie wirklich gut gemacht, und war irgendwie, finde ich, ein schöner Rahmen, ohne dass es jetzt irgendwie zu groß war oder zu klein. Und ich meine, natürlich dann mit dem erfolgreichen Spiel und allem, dann war auch wirklich ein schöner Nachmittag, und vielleicht schafft es ja einer von den beiden jetzt noch, dann zumindest auswärts in Fürth, nochmal ein Törchen für Schalke zu schießen, auch wenn es natürlich dann nicht vor der Nordkurve sein wird, ne?
Leider nicht, genau, auch gerade Simon Terodde, dem hätte ich das natürlich absolut gegönnt, für mich auch. Wenn ich, glaube ich, einen Spieler aus den letzten Jahren wirklich quasi als Lieblingsspieler nennen würde, wäre es wirklich Simon Terodde gewesen.
Du hast ja auch seine Torjubelgeste auch schon fast ein bisschen zu eigen gemacht, ne?
Ja klar, wenn man halt so oft im Bierpong trifft, braucht man ja auch, muss man das ja auch anständig zelebrieren, und da habe ich natürlich mein Vorbild gefunden. sind uns da quasi ähnlich, treffsicher. Zumindest jetzt in dieser Saison.
Das kann ich guten Gewissen so stehen lassen.
Ja. Aber nein, Spaß beiseite, das ist für mich auch jemand, mit dem ich mich voll identifiziert habe, der, glaube ich, alles dafür gegeben hat, auch seine Rolle immer mal wieder angepasst hat, und ein absoluter Teamplayer, ein waschechter Neuner, einer der wenigen noch übrigen in Deutschland, und den werden wir auf jeden Fall vermissen. Er hat, glaube ich, Als Schalker hätte ich noch gesagt, wir haben ja auch eine Kaderanalyse noch vor gleich, häng noch, ein Jahr geht noch, glaube ich, als Kaderspieler. Er kam uns jetzt voraus und geht dann, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, in dem er wirklich auch noch mit großer Würde noch gehen kann, als wirklich, als Stammspieler.
Ist vielleicht auch irgendwo der schönere Abschied, sag ich mal, selbst den Daumen zu senken, als dass, sag ich mal, irgendwann der Verein oder andere Vereine den Daumen senken, in denen das, sag ich mal, einfach so dahinschaltet. Und jetzt, glaube ich, war es eine Saison. Er hat einen Klassenerhalt dann noch geschafft zum Ende und konnte jetzt nicht nochmal mit uns aufsteigen, aber ist, glaube ich, einfach sein versöhnliches Jahr und wünsche ihm alles Gute. Ich muss auch sagen, sein Vertrag war ja, glaube ich, am Anfang auch so ausgestaltet, dass er ja noch ein paar Jahre Vertrag auf Schalke hat und so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was er jetzt bei uns hätte machen können, ob er da jetzt irgendwie dann Stürmertrainer werden kann oder sowas, aber ich finde, davon hört man so gar nichts mehr. Ne? Also es scheint jetzt schon auch so, dass er...
Ja, hat er gesagt, dass es erstmal eine kurze Auszeit sogar geben wird. Einmal ein bisschen runterkommen mit der Familie und dann wird man sich vielleicht nochmal zusammensetzen, vielleicht auch nicht. Ich glaube, die Türen werden ihm hier geöffnet bleiben, sein. Und am Ende ist es dann eine Frage, was er will, wo er sich sieht, welche Richtung er einschlagen will. Und ich bin gespannt. Ich fände es schon cool, wenn er in irgendeiner Funktion bei uns bleiben kann. Sei es auch erstmal nur irgendwie in der Jugend als irgendwie Trainer, der irgendwie rangeführt wird, in der U14 oder was weiß ich, der dann seinen Trainerschein machen kann. Das wäre schon eine coole Sache. Aber er hat sich die Auszeit sehr verdient. Ich glaube, das waren drei sehr, 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 sehr intensive Jahre auf Schalke, die man auch erstmal sacken lassen muss, glaube ich. Vor allem dann nochmal als Spieler. Also wirklich alles dabei, von Aufstiegskampf, der wirklich voller Emotionen, von Emotionen geprägt worden ist, von Abstiegskampf, der von Emotionen und jetzt wirklich von Existenzkampf quasi, mit Happy End nochmal und das sind wir ihm dankbar und er geht mit Würde und ich freue mich schon, ihn wiederzusehen, ob bei uns oder auch woanders.
Sehr gut. Zum Kader kommen?
Dann können wir zum Kader.
Könnte da eigentlich der nächste logische Schritt sein. Den wird ja auf jeden Fall Ben Manga planen. Ist jetzt endlich offiziell und ich glaube, Freunde tun uns auf jeden Fall. Ich bin da jetzt noch etwas, das heißt vorsichtig, aber man hat sich einfach schon so oft jetzt irgendwie über Transfers oder über Trainer oder über irgendwelche Sportdirektoren auf Schalke gefreut, wurde dann irgendwie enttäuscht. Deswegen versuche ich jetzt noch so ein bisschen nicht zu optimistisch zu sein. Aber es gibt mir zumindest soweit eine Hoffnung, als dass da jemand sein könnte, der eine Vision hat und der auch das gewisse Auge und das gewisse Netzwerk hat, dass, sag ich mal, nicht nur alles so uninspirierte Transfers sein werden.
Also erwarte ich auch voll und ganz. Also ich bin wirklich, wirklich überrascht, dass wir jemanden mit so einem Ruf in der Branche auch generell für uns gewinnen konnten. Ich glaube, da können wir als Schalke 04 in unserer jetzigen Situation, glaube ich, ist das schon das höchste Regal, in das wir hätten greifen können. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass das ein Regal zu hoch ist für uns. Er hatte jetzt, glaube ich, eine mehr oder weniger gescheiterte oder beziehungsweise gescheitertes Jahr in Watford, wenn man das so nennen kann. Es ist natürlich auch kurzfristig als Sportdirektor schwieriger Einfluss zu üben, als langfristig gerade für Ben Manga, der ja eigentlich als Talentförderer gilt, wo man wahrscheinlich eher langfristig planen muss, damit es einen großen Impact hat. Aber er hat bei Frankfurt, glaube ich, er hat Freddy Bobic als guten Manager aussehen lassen. Das ist schon wirklich, das kann man ihm, glaube ich, gar nicht hoch genug anrechnen. Von daher bin ich da auch erst einmal positiver Dinge. Ich hätte mich gefreut, wenn da irgendwie auch mal so ein Interview kam auf Schalke TV oder so, er ist so ein bisschen auch ein kleines Mysterium, ne? Also er zeigt sich sehr, 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 sehr wenig in der Öffentlichkeit und vor allem auch wird sehr, sehr wenig interviewt und da hätte ich mich gefreut, wenn man da noch ein bisschen was zu sieht. Ich glaube, Schalke hat heute ein Textinterview nochmal gepostet. Ich würde gerne auch mal was hören von ihm, aber
ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, aber ich befürchte, das werden wir so schnell erstmal nicht bekommen. Ich glaube, das will er auch weiter aufrechterhalten.
Ja, macht ja auch Sinn, gerade im Zusammenspiel mit Wilmots. dem ich auch bereit bin, nochmal eine Chance zu geben, gerade im Zusammenspiel mit Ben Manga eine Chance zu geben als Sportdirektor, weil irgendwie weiß ich nicht, irgendwie habe ich ein Bauchgefühl, dass auch Wilmots nicht so verkehrt sein könnte, auch wenn mir wirklich viel nicht gepasst hat, auch gerade in Sachen Kommunikation, gerade in unserer wirklich bedrohlichen Lage waren wir die etwas zu positiv, zu sehr an der Realität vorbei, muss man ja sagen. Auch die Transfers von Soppi und Chulinov sind im Nachhinein wirklich eher unglücklich gelaufen. Von daher, weiß ich nicht, aber irgendwie sagt mir, das könnte vielleicht doch noch funktionieren. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und ich bin auch erstmal positiv für die kommende Saison, beziehungsweise auch für die kommenden Saisons. Es ist wieder ein leichter Optimismus nach einer kleiner Aufbruchsstimmung, nach so einem wirklich schwierigen Jahr.
Ja, und jetzt wollen wir uns ja einmal so ein bisschen dem Kader widmen. Über welche Transferziele wollen wir heute noch nicht sprechen. Es geht wirklich erstmal darum, den Kader anzuschauen, mit wem wollen wir überhaupt in die neue Saison gehen. Ich glaube, da wird's viele treffen. Aber jetzt können wir hier mal unsere Meinung kundtun. Und ich finde, und das darf man auch wirklich nicht vernachlässigen, es ist immer schön und gut, irgendwie nach neuen Spielern zu gucken, aber auch wirklich so eine Bestandsaufnahme zu machen, ist, glaube ich, auch wirklich richtig, richtig wichtig. Und das kann einem auch, wenn man das, sage ich mal, nicht gut genug durchführt, kann einem auch wirklich das Genick brechen. Weil, wenn man jetzt auch, sag ich mal, Schalke heranführt, vor der Saison war man sich ja auch eigentlich relativ sicher, dass man mit Fährmann, mit Brunner, mit Kaminski, Uwean, Latzer nehme ich jetzt mal raus, aber Drexler, Terodde, dass man da mit denen eigentlich ein Gerüst hat, mit dem man, sag ich mal, wieder aufsteigen kann oder im Aufstieg mitspielen kann. Und diese Fehleinschätzung, die hat es wahrscheinlich die ganze Saison gekostet, wenn man das mal so sagen darf. Weil natürlich gab es auch Transfers, wie jetzt in Baumgart, sag ich mal, die jetzt nicht gezündet haben. Aber genau solche Fehleinschätzungen, auch beim bestehenden Kader und da die Überschätzung von Spielern, kann einem halt auch wirklich eine komplette Saison kosten. Und von daher ist das, glaube ich, heute wirklich auch nicht unwichtig, was wir hier machen. Ist zum einen natürlich schön, wenn man so ein bisschen die Saison ein bisschen nochmal reviewen kann, oder zumindest die Spieler, aber vor allem, weil es da wirklich ein extrem wichtiger Part ist. Und weil es uns ja auch helfen wird, sag ich mal, wir wollen ja auch irgendwann nochmal wieder nach Transferzielen schauen. Wir müssen ja so gesehen erstmal analysieren, nach was für Positionen, nach was für Spielermaterial wir Ausschau halten müssen. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Es könnte wieder etwas mehr werden, glaube ich. man liest ja auch die Zahlen, wie viele Spieler Schalke verlassen könnten. Also der Umbruch könnte etwas größer werden. Der Kader sollte verjüngt werden, das hat er, glaube ich, auch nötig. Ich glaube, wir haben sogar einen, wenn ich gleich quasi meine Meinung zu den einzelnen Spielern sage, ich glaube, wir haben sogar ein Gerüst in unserer Startelf, wo ich sagen würde, hey, das sind Spieler, unser Ziel ist es ja noch nicht, wirklich nächstes Jahr einen Aufstiegskader zusammenzustellen, sondern in 2 Jahren. Soll es hochgehen. Darauf hat man sich ja, glaube ich, auch kommuniziert und ich glaube, dass man jetzt nochmal eine Übergangssaison machen würde, die ich auch als sinnvoll erachten würde. Und
ja, vor allem, weil es ja auch irgendwo klug ist, sage ich mal, einen Kader nicht wie die letzten Jahre immer so ein bisschen auf Pump und auf Krampf zusammenstellen, von wegen, wir müssen jetzt hoch, wir müssen jetzt die Klasse halten, sondern ja. So kann man auch Spielern wirklich mal Zeit geben, so kann man einem Trainer auch Zeit geben, ein System zu implementieren. So kann man vielleicht auch so ein bisschen ja Druck rausnehmen, muss, sage ich mal, nicht alles innerhalb von einer Transferperiode gelöst bekommen. Und dann muss, sage ich mal, die Mannschaft dann so gut von Tag 1 zusammenpassen, dass sie dann aufsteigen kann. Das ist ja auch alles ein bisschen, ja, das heißt unrealistisch, aber das ist ja wirklich, sage ich mal, schon etwas mehr als, ja, ist einfach ein Traum. Ist eine Traumwelt, dass es so glatt läuft.
Ja, ganz genau. Von daher würde ich sagen, können wir starten. Ich würde sagen, wir gehen die einzelnen Positionen durch, gehen dann mal die Spielernamen durch. Wen nehmen wir mit in die Saison? Wo sagen wir potenziell Streichkandidat? Genau. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir einen 3-5-2 planen. Ich glaube, dass Karel Gerrards langfristig, mittelfristig sein wirkliches System auf den Platz bringen möchte. Es macht es ein bisschen schwierig, weil es halt nicht sicher ist. Also es könnte auch weiterhin...
Ich habe jetzt auch irgendwie versucht, sage ich mal, meine Spieler erstmal unabhängig von einem System auch zu bewerten, um die Systemfrage so ein bisschen, sag ich mal, hinten ranzustellen, weil es nicht einfach ins Blaue geraten ist irgendwo.
Ja.
Und weil ich glaube, weil man, du wirst schon gleich sehen, sag ich mal, wie das dann bei mir aussehen wird. Wollen wir im Tor dann direkt starten?
Starten.
Wir haben ja, sag ich mal, unter Vertrag Müller, Fährmann, Langer und Hekeren, der wieder zurückkommt. Das sind, sag ich mal, die vier Keeper, wobei Langer noch keinen Vertrag für die neue Saison hat, aber es ist ja bei ihm in der Theorie zumindest immer nur Formsache, zumindest wenn man möchte. Ich glaube, da können wir es, glaube ich, auch, ich denke mal, du willst dieselbe Meinung vertreten wie ich, dass Müller sollte die Nummer eins sein. Also die Wolfsburg-Gerüchte haben mich so ein bisschen geschockt, aber er hat ja auch eigentlich relativ klar im Interview darauf reagiert. Und ich muss sagen, ich bin irgendwo auch guten Mutes, dass er bei uns bleibt, und ich glaube, das muss genau der Weg sein. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag, du musst den Vertrag verlängern, du musst ihm sicherlich mehr Gehalt geben, weil er momentan nicht wie die Nummer 1 bezahlt wird, und er ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, den ich als Mannschaftskapitän sehen könnte, auch auf die nächsten Jahre, also du musst es irgendwie schaffen, ihn zu halten. Ich weiß nicht, ob er vielleicht so der beste Keeper der zweiten Liga ist, aber du wirst da keinen adäquaten Ersatz bekommen, du wirst auch keinen bekommen, der noch so gut nach Schalke passt. Und von daher gibt es da für mich, sag ich mal, eigentlich keine zwei Meinungen. Aber ich muss sagen, ich bin aber trotzdem auch guten Mutes, dass er es ähnlich sieht. Und von daher sehe ich die Baustelle schon irgendwo im Tor, sag ich mal, als geschlossen an. Vor allem mit Hekeren, der zurückkommt. Ich glaube, Fährmann, denke ich auch, siehst du genauso wie ich. Von dem Vertrag muss man runterkommen. Die große Frage wird halt sein, ist das möglich? Oder will man sich ja wirklich auf eine Abfindung einigen, weil rein sportlich, glaube ich, bremst ja uns irgendwo nur aus.
Ja, ich gehe eigentlich voll mit. Marius Müller, die Positiventdeckung der Saison, würde ich sagen. Die Wolfsburg-Gerüchte, die aufgekommen sind, wurden auch, glaube ich, heute schon etwas entschärft. Ich glaube, man hat da, glaube ich, von Patrick Berger, den von Sport1, oder ist er mittlerweile bei Sky? Ich weiß es gar nicht. Bei Sky ist er mittlerweile, gell? Hat sie mittlerweile auch entschärft, dass er auch Vertragsgespräche anstehen und er sich auf Schalke auch sehr wohl fühlt und dass mit Wolfsburg wohl doch nichts Konkretes ist. Für mich genauso absolut gesetzt, ohne Wenn und Aber, und ebenso wahrscheinlich sogar der Mannschaftskapitän für die nächste Saison. Die anderen beiden Kandidaten, Ralf Fährmann und Michael Langer. Fährmann, ja, er ist noch der bestbezahlteste Torwart, wahrscheinlich der bestbezahlteste Spieler im Kader. Und das ist er einfach nicht wert aktuell. Das muss man klipp und klar so sagen. Da kam jede Chance, die er bekommen hat, hat er nicht mehr benutzen können. Vor allem in diesem Jahr. Man hat dann im letzten Jahr nochmal gedacht, oh, vielleicht kommt er nochmal jetzt, und das ist dann in die Hose gegangen, ist dann ja auch aus dem Tor geflogen gegen Marius Müller, der wirklich dann ja überragt hat, muss man ja schon sagen. Und auch da, wenn ein Abschied möglich ist, würde ich den auch realisieren. Es macht natürlich dann eine kleine Baustelle auf, auch bei Michael Langer, der ist mittlerweile 39 Jahre alt. Hekeren als 2, ich würde dann vielleicht sogar mal an die U23 schauen und vielleicht einen Treichel einfach befördern als Nummer 3, oder dann kann ein Podelech zum Beispiel in der U23 spielen, von dem man ja auch schon seit Jahren viel, viel Gutes hört. Von daher, aber auf Torwart erstmal kein Fragezeichen für mich, weil ich glaube, wir können alles intern lösen. Es geht eher darum, Spieler loszuwerden als zu gewinnen. Weil Marius Müller ist gesetzt, ist jetzt auch nicht großartig verletzungsanfällig gewesen. Hatte mal eine kurze Phase in der Hinserie, wo dann Hekeren ein paar Spiele hatte. Aber wenn du einen Hekeren als Nummer 2 hast, der wirklich auch Druck macht auf Müller, ein Talent mit auch noch im Torwart sehr, sehr jungen Jahren, ist, glaube ich, schon wirklich nicht verkehrt. Es ist halt die Frage, ob es zu Hekerins Ansprüchen passt, weil er gerade eine so gute Saison spielt als in Belgien. Ob er vielleicht noch mal verliehen werden möchte als Stammspieler, weil an Müller gibt es kein Vorbeikommen. Bin ich gespannt.
Ich hoffe aber, dass jetzt, sag ich mal, sollte Müller doch überraschenderweise den Verein verlassen, dass dann nicht die Lösung ist, dass man mit Hekerin und Fährmann in die Saison geht.
Nein, das sollte sie nicht sein.
Weil ich finde, das wäre, sag ich mal, eine fatale Entscheidung. Würde ungefähr der Entscheidung, sag ich mal, mit Schwolo in die Saison zu gehen, sag ich mal, gleichkommen. Da hat man mehr oder weniger, sag ich mal, am Ende ist das vielleicht so der Grund gewesen, warum wir abgestiegen sind. Also, ne, solche krassen Fehlkalkulationen, Fehleinschätzungen, die können dazu führen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Müller bleibt und von daher wird die Baustelle jetzt gar nicht aufgemacht, aber ansonsten sehe ich da auf jeden Fall Handlungsbedarf.
Ja, von daher müssen wir jetzt auch nicht länger drüber quatschen.
Nein.
Können wir weitergehen. Ich würde sagen, Innenverteidigung oder möchtest du rechts starten?
Nö, wir können zur Innenverteidigung gehen. Soll ich da mal wieder einmal ganz kurz alle Namen vorlesen, damit wir dann noch alle auf dem Schirm haben, wer überhaupt unter Vertrag steht?
Machen wir.
Das sind Kalasch, Baumgartel, Greimel, Kaminski und Cissé. Wobei,
genau.
Ich guck mal gerade, Vertrag auslaufen tut, glaube ich, dort aber auch wiederum keiner.
Genau. Kaminski hat sich ja verlängert. Verträge laufen nicht aus. Ja, wo fangen wir an? Ich fange mal bei dem auch Positiven an, bei einem Spieler, den ich auch nächstes Jahr hier sehen wollen würde. Und das ist Thomas Kalasch. Den hast du ja in der Winterpause noch etwas madig geredet. Ich fand die Rückrunde noch mal stärker von ihm als die Hinserie. Er wirkt mittlerweile wie der Abwehrchef, finde ich, bei uns. Der auch am konstantesten liefert. Ich glaube, dass man mit ihm auf jeden Fall in die nächste Saison gehen kann. Und ja, das ist auch kein Markt, wo ich sagen würde, das lohnt es sich, ihn jetzt abzugeben. Auch wenn dann andere Spieler an ihm vorbeiziehen sollten, habe ich lieber einen Kalasch auf der Bank als einen Baumgartel zum Beispiel. Glaube, da ist...
Ja, nee, stimme ich dir erstmal zu. Also ich muss sagen, ich habe ihn ja auch so ein bisschen als den Sehenden unter den Blinden, glaube ich, bezeichnet, in der Winterpause so ein bisschen. Da ist er jetzt auch nicht so gut weggekommen. Ich glaube auch immer noch, sage ich mal, dass er, also ich bin kein Superfan von ihm, muss ich einfach ehrlicherweise sagen. Ist aber zweikampfstark, sicherlich, sag ich mal, Aufbauspiel verbesserungsbedürftig, ist vielleicht aber auch noch in der Zweitliga gar nicht nötig. Ich glaube aber, so halten kann man ihn auf jeden Fall. Klar, schön wäre es, wenn wir jetzt noch zwei Innenverteidiger hätten, die noch besser wären als er. Aber er ist auf jeden Fall, sag ich mal, der Innenverteidiger, den ich halten würde. Weil wenn man jetzt die anderen ganz schnell abarbeitet, hat man, glaube ich, mit Cissé jemanden, der noch nichts bewiesen hat für die zweite Liga, mit dem ich nicht kalkulieren würde. Mit Greimel jemanden, der so verletzungsanfällig ist, dass ich ihn auch einfach mal komplett außen raus, also mal rausnehmen würde aus der Planung. Man hat mit Baumgartel jetzt jemanden, der keine Leistung gebracht hat und suspendiert worden ist, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er auf Schalke nochmal ein Comeback gibt, den man mal verkaufen muss. Und hat mit Kaminski jetzt jemanden, der hat sich der Vertrag noch verlängert, der es jetzt in den letzten Spielen schon auch noch gar nicht mehr so schlecht gemacht hat, wo man vielleicht pauschal sagen könnte, okay, den kannst du vielleicht noch irgendwie als vierten Verteidiger mitnehmen. Ich glaube aber auch, sein Gehalt entspricht, sag ich mal, nicht das Gehalt eines vierten Verteidigers. Und daher müsste man ihn auch loswerden, aber da wird auch wieder die Frage sein, ob man ihn überhaupt loswerden kann. Ne? Also, sag ich mal, wenn man das jetzt so durchrechnet, dann hat man eigentlich wirklich nur, sehe ich nur Kalasch, der wirklich, sag ich mal, für die neue Saison eine Alternative ist. Und wenn wir jetzt, sag ich mal, wirklich mit einem 3-5-2 spielen wollen, ich meine, klar, Mörken kann auch da hinten spielen, aber dann haben wir jetzt, sag ich mal, einen Verteidiger für drei Positionen. Und dann merkt man schon, dass das, glaube ich, die Position ist, wo wir ja uns wahrscheinlich sogar mehr als nur doppelt umsehen müssen auf dem Transfermarkt.
Ja. Genau, ich habe jetzt auch die Innenverteidigung als große Baustelle quasi ausgemacht. Ich werde mit Kalasch in die nächste Saison gehen, in meinem Wunschdenken. Ich unterstelle jetzt mal, wir finden für alle einen Abnehmer. Das wird jetzt nicht so sein, der Realität entsprechend. Aber Streichkandidaten ganz klar, Baumgartel, und wahrscheinlich auch Kaminski, weil ich würde ihn auch nur als vierten Innenverteidiger einplanen und dafür ist er wahrscheinlich auch wirklich zu teuer. Leider kein Markt mehr für ihn. Cissé ist jetzt spannend, weil er jetzt gerade so ein, zwei Chancen kriegt. Ich denke mal, dass es gegen Fürth vielleicht sogar nochmal eine Chance gibt. Ich würde ihm behalten, auch im nächsten Jahr, durch Vertrag bis 26 sogar, da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass er so lange Vertrag hat, aber auch ihn würde ich erstmal behalten, quasi weiterhin in der Rolle als Wundertüte, quasi Innenverteidiger Nummer 5. Greimel, ich weiß nicht, der wird da glaube ich mittlerweile mehr von der Krankenkasse bezahlt. Den können wir glaube ich auch, wie gesagt, mit ihm planen ist glaube ich nicht möglich. Vielleicht macht es ein Leihgeschäft Sinn, dass er einfach auch mal eine andere Luft kriegt, wenn er sich jetzt im Sommer erholt, wenn er jemanden findet. Innenverteidiger ganz klar Baustelle Nummer 1. Da brauchen wir auf jeden Fall ein bis zwei. Einen auf jeden Fall.
Sogar zwei. Also einer wird nicht reichen.
Genau, ein bis zwei. Und ich möchte sagen, Startelf-Potenzialspieler. Ne? Also einen auf jeden Fall. Ich bin auch noch der Meinung, dass man mit Kalasch auch in die Startelf gehen kann. Aber dann brauchen wir auch jemanden, der auf der Bank sitzt, wo ich keine Angst haben muss, dass er spielt. Bei Kaminski habe ich immer noch ein Bauchgefühl, bei Cissé habe ich ein Bauchgefühl. Da brauchen wir, glaube ich, auch wahrscheinlich sogar eher zwei Namen, die potenziell Startelf spielen können.
Ist notiert. Jo. So, jetzt die Rechtsverteidigerposition, die so ein bisschen, was heißt blank wird, aber wo wir eigentlich in der neuen Saison nur noch Matriciano unter Vertrag haben, Soppi nur ausgeliehen und Brunner läuft der Vertrag aus.
Ist was anderes zu den beiden. Ebenfalls.
Stimmt, Van der Sloot, den habe ich jetzt ganz vergessen. Aber Soppi, denke ich mal, sind wir uns auch beide einig, würden wir nicht kaufen.
Jo.
Und Brunner ist die Frage, würdest du da verlängern?
Ich sag mal so, Cedric Brunner ist kein schlechter Spieler. Aber mir bringt ein Spieler, der nur 60 Minuten spielen kann, alle drei Wochen und dann wieder ausfällt zwei Wochen, der bringt mir nichts. Dafür ist er auch zu teuer. Von daher muss ich sagen, Cedric Brunner hatte ein sehr, sehr gutes Erstligajahr. Das kann man, glaube ich, auch ganz klar ohne Wenn und Aber so sagen. Aber er ist einfach, ich kann auf ihn nicht setzen. Da muss einfach was Neues her. Freut sich auch der Jürgen, glaube ich, wenn der Brunner nicht noch ein Jahr hier spielt. Kann er sich auf sein Café konzentrieren in Düsseldorf.
Genau, wollte ich sagen, der wird dann bestimmt besser schmecken.
Genau.
Der Baumgartel sollte ja auch genug Zeit haben.
Der sollte auch genug Zeit haben, ja. Naja, also Rechtsverteidigung auch klar, auch Matriciani. Boah, da würde ich sogar fast eher Van der Sloot mittlerweile als Backup einplanen und Henning Matriciani als, er passt halt, ich würde ihn sogar eher als Innenverteidiger einplanen in der Dreierkette, als jetzt, wenn wir jetzt Dreierkette spielen, dann würde ich ihn auch nicht auch rechts einplanen, da ist er offensiv zu schwach und die Saison war auch wirklich nicht gut von ihm, muss man einfach so sagen. Von daher auch er, boah, habe ich wieder ein bisschen mehr Bauchschmerzen bekommen, wenn er auf dem Aufstellungsbogen steht. Von daher rechts sehe ich auch als klare Baustelle.
Ja. Ebenso auf der linken Seite. Ich meine, dort haben wir jetzt ja Mörkin, Uvian, Vertrag läuft aus. Ich weiß nicht, ob man Moritz dazu zählen möchte, wenn wir von der Fünferkette ausgehen, dann vielleicht sogar doch irgendwo. Wobei, den können wir vielleicht auch gleich nochmal im Mittelfeld vielleicht später nennen. Deswegen sind es ja eigentlich, sag ich mal, Mörkin und Uvian. Wobei Mörkin könnte natürlich, sag ich mal, auch als Innenverteidiger eingeplant sein. Also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung zu Uvian, ob du da verlängern würdest. Die möchte ich wollte eigentlich loslegen, aber ich würde die erst gerne von dir hören. Weil da finde ich, es ist jetzt, sag ich mal, so einer der schwierigen Entscheidungen, könnte man sagen. Oder zumindest eine Entscheidung, die, glaube ich, nicht jeder Schalke-Fan gleich treffen würde.
Nee, finde ich auch. Auch mit, glaube ich, von den auslaufenden Verträgen die schwierigste Entscheidung, die man da treffen muss. Mörken ist klar, wenn da jetzt niemand, wenn da jetzt kein Abnehmer, wenn er jetzt nicht das Interesse aus der ersten Liga geweckt hat, dann ist, glaube ich, klar, dass Darren John Mörken sowohl in der Viererkette auch als in der Fünferkette, glaube ich, ganz gut funktionieren kann. Sogar dann flexibel ist, dass er als linker Innenverteidiger spielen kann und als Linksverteidiger. Hat ja sogar am Anfang, glaube ich, linker Flügel gespielt unter Thomas Reis noch. Ne? Also Mörken, auch wenn er zu halten ist, eine der Achsenspieler, würde ich fast schon sagen.
Absolut.
Thomas Uwejan ist jetzt ein dickes Fragezeichen. Bei Uwejan tut es mir sogar ein bisschen weh, wenn er geht. Aber manchmal müssen Veränderungen auch ein bisschen härter sein. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden. Entschuldigung. Auch Thomas Uwejan auslaufen zu lassen. Man muss sagen, er hat sich gefangen, jetzt in den letzten Spielen. Das muss man wirklich sagen. Auch wirklich gesetzt. Man sieht zum Beispiel beim 1-1 gegen Rostock, man sieht, er ist defensiv kein Ass. Also das muss man sagen. Aber er schlägt schon wirklich geile Standards. Hat jetzt auch endlich mal wieder eins vorbereitet durch eine Ecke. Die Flanken kommen nicht mehr ganz so geil, habe ich das Gefühl. Auch da waren auch gegen Rostock zum Beispiel wieder einige dabei, die jetzt nicht so gut kamen. Aber ich mag ihn, habe ihn lieb gewonnen, vor allem auch durch das Aufstiegsjahr. Hat sich jetzt auch wieder wirklich gefangen in der Form. Also bei ihm habe ich auch ein bisschen ein weinendes Auge, weil ich ihn sehr mag. Aber manchmal müssen Veränderungen einfach sein. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um diese auch mal dann, ja, einzuläuten. Er ist zu teuer, glaube ich, für ein Backup hinter Mörken. Da gibt es noch die Gerüchte mit Anton Donkor. Dann gibt es noch Vitali Becker, der schon einen Profivertrag hat, den man links ranführen kann. Ich lasse Thomas Uwejan also ziehen.
Ja, ich kann dir nur zustimmen, muss ich sagen. Hast, glaube ich, alles gesagt. Zu teuer. Defensiv zu anfällig, verteidigt er teilweise wie ein Kind. Da bin ich auch froh, wenn ich das bald nicht mehr sehen muss. Auch, sag mal, körperlich, sag ich mal, geht er in Zweikämpfe wie ein Kind, wie ein A- oder B-Jugendlicher. Ja, das hat teilweise, sag ich mal, defensiv, sag ich mal, nichts im Profibereich irgendwo zu tun, wenn ich das mal so hart sagen darf. Das hat er, sag ich mal, sicherlich durch seine Flanken lange Zeit gut gemacht, aber halt auch in diesem Jahr nicht mehr. Und von daher, er hat sich sicherlich jetzt zum Ende noch ein bisschen gefangen, hat auch ein, zwei bessere Spiele gemacht. Vielleicht auch, weil das, falls, sag ich mal, so ein bisschen jetzt auch sein Bewerbungsschreiben für einen neuen Vertrag ist, bei welchem Arbeitgeber auch immer. Aber ich glaube auch, dass man sich davon nicht blenden lassen sollte. Und dass es da, sag ich mal, Zeit ist. Man hat mit Mörken den deutlich besseren Spieler. Und ich glaube auch, dass als Ersatz, sag ich mal, ein Donkor besser geeignet sein könnte. Frage ist halt wirklich, plant man Mörken als Linksverteidiger ein? Wenn man jetzt Mörken in der Innenverteidigung plant, müsste man natürlich auch auf der Linksverteidigerposition selbst neben Donkor auf jeden Fall nochmal einen weiteren Spieler holen, weil wir kommen ja auch nochmal dann in der nächsten oder übernächsten Folge dann vielleicht zu Donkor, aber das ist jetzt für mich nicht der klar gesetzte Linksverteidiger. Also da hängt es auch so echt so ein bisschen davon ab, sag ich mal, welches System man spielt und wie man mit Mörken plant. Ne?
Ja, ganz genau. Also Wir können ja mal einen suchen, Optionen suchen, würde ich sagen. Dann wirklich auch als Stammspieler, falls Mörken in der Innenverteidigung plant. Aber ich glaube, die anderen Baustellen sind erstmal größer. Nichtsdestotrotz suchen wir mal ein, zwei Optionen für die erste Elf in der Linksverteidigung, hätte ich gesagt.
Ja. Ja.
Kommen wir zur Mittelfeld. Da wir relativ wenig Außenspieler haben, nehme ich jetzt auch mal Tobias Mohr dazu, wenn es okay ist. Also wir haben mehr zentrale Mittelfeldspieler und ich nenne da jetzt einfach auch Tobias Mohr, weil er ist kein linker Flügel quasi. Wir haben ja eher, wenn wir Außenspieler haben, sind es ja wirklich rechter Flügel, linker Flügel. Das ist er einfach nicht.
Ja. Ist ja eigentlich nur Kapadai, ne? muss man jetzt fast so sagen.
Ja, Schulinov noch.
Genau, wobei da, also von mir aus können wir jetzt einfach alle Mittelfeldspieler in einen Topf hauen fast.
Dann machen wir das doch. Oder? Ja, dann würde ich sagen, in der Zentrale aktuell im Kader Ron Schallenberg, Assain Ouedraogo, Paul Seguin, Lino Tempelmann, Latza läuft aus, Blendi Idrissi läuft aus, Dominik Drexler, dann noch als Flügeloption Tobias Mohr, Darko Chulinov und Yusuf Kabadayi. Ich würde mal sagen, ich fange mal einfach mit zwei Spielern an, wo ich auch dich unter die Achsen zählen würde, weil die finde ich sogar in diesem Mittelfeld und das sind einmal Ron Schallenberg und Paul Seguin. Ganz klar, also sie haben mich beide in der Rückrunde eigentlich von sich überzeugen können. Gerade Paul Seguin, der für mich gesetzt sein muss. Für mich der beste Mittelfeldspieler im Kader, wenn wir jetzt mal Ouedraogo so ein bisschen ausblenden, der wird den Verein verlassen, da bin ich von überzeugt. Ist halt die Frage, wird er noch bleiben, ein Jahr auf Leihe oder nicht? Aber unabhängig davon ist jetzt Paul Seguin für mich der beste Spieler im Mittelfeld und Ron Schallenberg, glaube ich, als wirklich klassischer Sechser.
Den sehe ich auf jeden Fall auch nicht weit hinter Seguin. Ich finde, Schallenberg hat sich richtig gut gemacht in der Rückrunde.
Ja.
Und ja, erfüllt jetzt so ein bisschen auch das Versprechen. Also die beiden, glaube ich, siehst du vollkommen richtig, dass das, sag ich mal, die Achse sein sollte, sein wird, sein muss. Wäre, glaube ich, sehr überraschend, wenn jetzt einer von den beiden wechseln würde oder Schalke einen, sage ich mal, vor die Tür setzen würde. Die werden auch in der nächsten Saison der Schalke-Trikot tragen. Also ich glaube, da gibt es, sag ich mal, keine zwei Meinungen.
Ja. Assain Ouedraogo habe ich gerade gesagt. Na klar, wenn wir ihn noch ein Jahr auf Leihe nehmen können, nehme ich ihn mit Kusshand. Ist einfach ein Wahnsinnskicker, der auch noch an sich feilen muss, um wirklich erstligareif zu werden. Ich glaube, ein Jahr Zweitliga als Stammspieler wird ihm nicht schaden für seinen Karriereweg, aber wir kennen ja das Geschäft und ein riesen Kicker, man hat es vor allem gegen Osnabrück gesehen, also die haben ihm auch gut Platz gelassen, muss man sagen, aber die zweite Halbzeit war schon ein bisschen eine Ouedraogo-Show, kann man schon fast sagen. Ja.
Frage ist halt echt, sage ich mal, würde man ihn dann wieder nach Schalke verleihen und nicht zu dem anderen Zweitligisten? Also klar, er hat sicherlich auch ein Mitspracherecht, aber ich sag mal, vielleicht möchte man ja auch, dass er so ein bisschen seine Comfortzone verlässt.
Naja, ne? Weiß ich nicht. Also er geht hier zur Schule, muss glaube ich auch noch ein Jahr zur Schule. Also ich glaube, Schalke wäre da schon eine gute Adresse. Wir kennen seinen Körper. Wo hat man das nochmal gesagt? Bei welchem Spieler? Wo war das denn? Sepp Pannenberg, ne?
Stimmt, ja. Stimmt, wir kennen seinen Körper.
Wir kennen seinen Körper.
Hast mich überzeugt, der kommt vielleicht doch nochmal für ein Jahr zurück.
Ja. Da werden die Bayern sagen, wir kennen seinen Körper. Ihr habt recht.
Ja. Ansonsten muss man ja sagen, sag ich mal, Idrissi und Latza laufen die Verträge aus. Latza wurde schon verabschiedet. Idrissi, glaube ich, können wir auch verabschieden. Ist für mich jetzt niemand mehr. Hatte eine ganz kurze Phase gehabt, die Saison, sag ich mal, im Winter, wo es funktioniert hat, aber ist für mich niemand, den man jetzt zwingend halten muss.
Nein, ist mittlerweile auch schon 26 Jahre alt, also er nimmt Leuten eher den Kaderplatz weg, konnte nie langfristig überzeugen, hat mal kurzfristig, konnte er sein Können aufblitzen lassen, aber das wird nichts mehr. Auch nicht mal mehr als Kaderspieler nimmt er eher einem jungen Spieler den Platz weg, wie einem Krüger zum Beispiel aus der A-Jugend, der schon ein paar Mal dabei war und auch eine gute U19-Saison spielt. Das macht auch als Mittelfeldspieler Nummer 5, 6 keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach. Also auch ihn würde ich verabschieden.
Ja.
Lino Tempelmann.
Da muss man sagen, wir können auch erst zu ihm kommen.
Ja? Etwas schwieriger, weil er auch seine Ups und Downs hatte in dieser Saison. Ich gebe ihm noch ein Jahr Schalke 04 als Challenger. Er muss ja auch nicht der der erste Ersatz für einen Seguin zum Beispiel sein, aber ist halt mehr oder weniger einer der wenigen Box-to-Box-Spieler, die ein bisschen Tempo aufnehmen können, die wir im Kader haben. Er ist noch nicht ganz...
Der Einzige.
Ja, der Einzige. Uedraogo kann das auch. Gut. Aber gut, er kann natürlich, er ist ja natürlich nicht so defensiv stark. Tempelmann kann auch vielleicht nochmal einen Zweikampf gewinnen, beziehungsweise er läuft auch nochmal deutlich mehr. Also einen sehr laufstarken Spieler, der auch noch manchmal falsche Entscheidungen trifft oder den Ball zu lange schleppt, den Moment verpasst zum Abspielen. Ich gebe ihm noch ein Jahr. Ich finde, da war alles, was ich gesehen habe, nicht so schlecht. Vor allem in der Hinrunde hat er wirklich eine gute Phase auch, wo er teilweise sogar unser bester Mann fast war. Ich gebe ihm noch ein Jahr, Schalke 04. Er kriegt noch eine Chance von mir. Als Bankspieler.
Sehe ich genauso. Also man sollte nicht auf ihn, sag ich mal, als Säule in der Startelf setzen, aber ich glaube, und auch was ich bei Nürnberg gesehen habe, der kann wirklich durch Mittelfeld marschieren. Das haben wir auch in der Hinrunde gesehen. Ich muss sagen, ich kann mir auch echt nicht so ganz erklären, was da jetzt in der Rückrunde so ganz bei ihm passiert ist. Ist das vielleicht das Verhältnis zum Trainer auch so schlecht? Ich meine, klar, das sind Insights, die haben wir jetzt nicht, aber ich glaube auch, bei ihm muss noch nicht Feierabend sein. Im Gegensatz zu anderen Spielern, wo ich jetzt, sag ich mal, vor allem auf Moore schiele und auch auf Drexler. Also zu Tobi Moore muss ich sagen, wünsche ich es ihm auch einfach. Ich glaube, er wird auf Schalke, sage ich mal, nicht mehr glücklich. Und vielleicht kann er nochmal irgendwie an seine Heidenheim-Form anknüpfen bei einem anderen Verein. Von daher, glaube ich, würde ich ihm auch, sage ich mal, sicherlich den Abschied nahelegen. Und auch Drexler, verdient zu viel. Und auch da ist, glaube ich, das Verhältnis zum Trainer, sage ich mal, echt... mehr als angeknackst. Ich glaube auch kaum, dass er noch eine große Rolle spielen wird. Da wage ich aber auch fast zu zweifeln, dass man ihn los wird, ehrlicherweise, weil er doch ganz gut verdient. Es sei denn, sage ich mal, er hat echt mal so Bock auf Fußball, dass er da, sage ich mal, auf Gehalt verzichtet. Ne?
Ja, gehe ich beide Spieler mit. Bei beiden bin ich ganz klar der Meinung, dass sich die Wege trennen sollen. Tobias Moore, das macht bei uns keinen Sinn mehr. Also wirklich nicht. Das reicht nicht für bei uns. Es funktioniert einfach nicht. Er funktioniert hier nicht. Es klappt nicht. Er ist auch technisch einfach viel, viel, viel zu limitiert. Er ist fleißig und bemüht sich, aber da klappt einfach zu viel nicht. Also wirklich nicht mal wirklich Ansätze, die man da sieht teilweise. Von daher bin ich auch der Meinung, vielleicht findet er nochmal einen Verein, wo er ähnlich wie Heidenheim, wo es ruhig ist, wo er nochmal an seine Leistung anknüpfen kann von damals. Aber das bei uns wird das nichts mehr. Dominik Drexler gehe ich auch mit. Da ist das Verhältnis zum Trainer einfach zu zerrüttelt, auch zu teuer. Von daher macht es auch keinen Sinn, wenn man ihn loswerden kann, einen Abnehmer findet, der ihn ablösefrei nimmt oder so, dann sollte man das auch tun. Gehe ich beide mit. Das heißt für mich, wir haben mehr oder weniger nur noch drei zentrale Mittelfeldspieler im Kader, nämlich Ron Schallenberg, Paul Seguin und Lino Tempelmann. Heißt, wir suchen da auch noch mal ein, zwei Challenger, ne, würde ich sagen. Ein paar jüngere Spieler nehme ich an, die dort so ein bisschen die einfach ein bisschen Druck machen können auf Schallenberg und Seguin.
Ja, vor allem, weil wir momentan einfach einen Ausfall von einem der beiden so gar nicht kompensieren könnten in der neuen Saison. Sondern wir haben keinen weiteren defensiven Sechser. Also da muss auf jeden Fall was getan werden. Und da bedarf es auch ein bis zwei, sage ich mal, zentrale Mittelfeldspieler. Hängt natürlich jetzt auch sehr davon ab, ne? Uedraogo haben wir schon länger drüber diskutiert. Einen defensiven Mittelfeldspieler braucht man auf jeden Fall zumindest. Dann haben wir jetzt hier noch, sage ich mal, ich zähle jetzt mal alle zum Mittelfeld, Schulinov, Kabadai, Karaman. Schulinov, glaube ich, sind uns auch einig, dass es war zwar schön, ihn nochmal im Schalke-Trikot zu sehen, und er hat auch im ersten Spiel auch seinen Moment gehabt. Aber das reicht nicht. Da ist auch das Gesamtpaket einfach zu teuer. Von daher, glaube ich, wird sich da die Wege auch wieder trennen. Aber ich glaube, die anderen beiden Personalien sind beide relativ spannend. Wobei Karaman jetzt vielleicht nicht spannend, deswegen ist natürlich, würden wir ihn gerne halten. Aber ich muss sagen, es klang für mich jetzt echt ziemlich nach Abschied bei ihm. Oder nicht?
Also. Nein, ich sage, er bleibt.
Ja?
Ich sage, er bleibt. Karaman bleibt. Verlängert den Vertrag. Mit Ausstiegsklausel. Bei Nichtaufstieg.
Ja, also, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil man muss ja echt sagen, du wirst ihn nicht ersetzt bekommen. Ich meine, wie viel kriegst du für einen Karaman? Ich denke mal, irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen. Ich meine, er ist 30, ein Jahr Restvertrag. Du wirst, sag ich mal, für 1 bis 2 Millionen, falls du überhaupt komplett reinvestieren kannst, wirst du dir, sag ich mal, keinen Karaman wiederholen. Wahrscheinlich. Also, ich sehe keine Möglichkeit, wie du das, sag ich mal, ersetzt bekommst. Von daher wäre es einfach nicht, es wäre nicht lohnenswert. Und ich hoffe auch wirklich, und ich habe vor langer Zeit eigentlich, also ich habe nicht damit gerechnet, dass er geht. Oder dass es überhaupt, sag ich mal, so richtig präsent in seinem Kopf ist. Weil ich muss sagen, die Worte klangen ein bisschen anders. Aber vorher habe ich mir wirklich gedacht, wo willst du hin? Du hast dir doch, sag ich mal, selbst eigentlich schon bewiesen, es reicht wahrscheinlich für die erste Liga nicht. Du hast in der Türkei, sag ich mal, auch schon bewiesen, dass da, sag ich mal, irgendwo nicht reicht. Und jetzt bist du wirklich bei einem Club angekommen, wo du kein Mitläufer bist und kein Rotationsspieler und auch mehr als nur ein Stammspieler. Du bist hier, sag ich mal, der Starspieler. Auch ein Redensführer in der Kabine. Es würde mich auch nicht mehr überraschen, wenn er vielleicht Kapitän werden würde. Ob er jetzt der Richtige fürs Amt ist, ist vielleicht mal eine andere Sache. Aber also er wird hier wirklich gefeiert. Und ich glaube, diese Position, die er jetzt auf Schalke genießt, die wird er so schnell bei keinem anderen Club erhalten. Und
die wird er auch nicht nur so schnell, die wird er nicht bei einem anderen Club erhalten.
Ja.
Also das ist... Man hat ja auch gesehen, die letzten Jahre bei ihm vor Schalke waren ja auch wirklich nicht erfolgreich, ne? Wo er dann den nächsten Schritt gewagt hat, mal in die Türkei zu Beşiktaş. Das war ein Flop quasi. War da wirklich überhaupt nicht gern gesehen, auch von den Zuschauern nicht. Ich gehe da mit. Also du hast schon gesagt, der ist hier angekommen und eigentlich verlässt man dann auch. Also deswegen glaube ich auch, dass er bleibt, weil er hat hier so ein Standing, das erarbeitet er sich nicht irgendwo, nie mehr bei keinem anderen Verein dieser Welt, weil das wird er nicht. Er hat hier so ein Standing, ist absoluter Leistungsträger, wenn nicht sogar der beste Offensivspieler im Kader. Von daher... Er ist auch mittlerweile 30 Jahre, das ist auch kein nächster Schritt mehr, sondern eigentlich ist man da so in so einem Alter, wo man sagt, klar, er könnte natürlich noch entweder den letzten großen Vertrag, aber eigentlich kommt man da, glaube ich, langsam bei einem Verein richtig an und da ist er, glaube ich, bei uns und ich glaube auch nicht, dass er geht. Und er ist natürlich auch ein absoluter Schlüsselspieler für mich für nächstes Jahr.
Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du den richtigen Riecher hast. Wie siehst du es bei Kabadai?
Ich habe mich dazu entschieden.
Mal, ist es irgendwie die Kaufoption, was sind es irgendwie 300 bis 500.000, oder? Kann das sein? Irgendwie da in dem Bereich.
Ich habe 700.000 gelesen.
700 sogar?
Ich glaube, es war okay. 1 Million, falls wir aufgestiegen wären und 700.000, wenn nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, das sind die Zahlen, die ich gelesen habe. Und 700.000 das ist wirklich für uns schon wirklich viel Geld vom Transferbudget. Und 700.000. Yusuf Kabadai ist auch wieder so ein bisschen schwierig. Ich habe mich in der Analyse dazu entschieden, die Kaufoption nicht zu ziehen. Wenn überhaupt, nochmal versuchen, ein Jahr auszuleihen. Ob die Bayern das mitmachen, weil für Bayern reicht's nicht. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Und aber auch da, er verliert mir wirklich zu oft die Bälle, auch wirklich, wo man sagt, hey, jetzt kannst du mal 1 gegen 1 gehen. Die gewinnt er wirklich eigentlich nicht. Er ist ja eigentlich auch gerade, so, kommt ja so ein bisschen an, muss man ja schon sagen. Von daher schade, dass er nur ausgeliehen ist, aber das ist mir dann noch zu viel Risiko. 700.000 muss für uns eigentlich eine Soforthilfe sein. Eine wirklich schwierige Entscheidung. Ich ziehe die Kaufoption nicht. Wenn sie jetzt 300.000 ist, wie du gesagt hast, dann würde ich sie ziehen. Aber für 700.000 würde ich sagen, nein, weil er zu oft die falsche Entscheidung trifft. Dies ist das einzige Eins, wo man sagt, dass es seine Stärke dann doch nicht gewinnt. Von daher würde ich sie bei dem Preis nicht ziehen.
Ja, krass. Bin ich auch wieder deiner Meinung. Muss ich sagen, bin ich heute überrascht. Ich dachte bei Uvian und bei Kabaydai kriegen wir uns noch ein bisschen in die Haare. Aber ich sehe es genauso wie du. Also hätten wir ihn jetzt im Kader, dann würde ich jetzt nie im Leben sagen, verkauft ihn oder sowas. Mhm. Aber es ist, sage ich mal, einfach, wenn wir ihn ablösefrei bekommen würden, würde ich auch sofort nehmen. 200, 300.000 auch. Aber ich sag mal so, irgendwie ab 500.000 ist irgendwie so die Grenze, wo ich sagen würde, boah, ich würde es nicht machen. Weil dafür, glaube ich, kannst du auch Spieler mit seinem Profil bekommen, die das ähnliche Potenzial haben oder mehr Potenzial haben. Und ich sehe nicht, dass er nächste Saison, sag ich mal, Stammspieler bei uns werden könnte, sondern ist dann wieder nur der Mann 11 bis 15. Die brauchst du natürlich auch in deiner Mannschaft, aber ja, ich sehe auch nicht, dass er langfristig den Schritt geht. Wobei, da muss man auch immer sagen, er ist erst 20, also da kann man jetzt natürlich auch deutlich zu voreilig sein, aber ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Auf der anderen Seite, eine Laie wiederum, nochmal um ein weiteres Jahr, würde ich machen.
Glaube ich auch.
Muss man schon sagen. Also
man darf jetzt auch nicht, man sollte auch die Spieler, wo man sagt, hey, die bringen auch schon ihre Leistung, man sollte jetzt auch nicht quasi einen zu großen Umbruch, den Umbruch größer machen, als er sein muss, quasi. Ne? Also du hast ja auch in diesem Kader, mit dem wir viel gelitten haben diesem Jahr, du hast da Spieler dabei, die du mitnehmen kannst. Und Yusuf Kabaydai, wie gesagt, unter Bedingungen, ja, wäre einer davon. 500.000 sehe ich auch als realistische Grenze an, wo ich sagen würde, da kann man es noch machen. Alles, was da drüber ist, nicht. Ausleihen fände ich auch interessant, weil er kennt dann auch den Verein. Er kann dann vielleicht nochmal einen Schritt draufsetzen. Er hat sich ja auch langsam, aber sicher so ein bisschen in die ersten 13 Spieler zumindest festgespielt. Kann dann vielleicht in der neuen Saison nochmal einen Schritt drauf machen. Den müsste er dann auch machen, muss man sagen, weil da ist auch noch eine Menge Luft nach oben, aber er passt dann irgendwo auch. Er ist ein bisschen ein naiver Typ, auch ein bisschen wahrscheinlich auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, auch ein bisschen voreilig auf Social Media, aber er ist dann irgendwie mal, hat man ihn dann doch irgendwie ins Herz geschlossen, und er passt eben auch hierher, auch ein Spaßvogel, glaube ich, von daher bin ich auch der Meinung, den zu guten Konditionen behalten, sonst leider Trennung.
Okay, dann kommen wir jetzt noch ganz zum Ende zum Sturm. Terodde ist raus, heißt, wir haben nur noch Top, Lassme und Polter kommt ja auch noch zurück, der ja auch höchstwahrscheinlich nicht gekauft wird. Davon gehen wir jetzt mal ganz fest aus. Was machen wir da?
Kicke Top oder ist klar.
Soll ich sie diesmal vorlegen?
Du kannst gerne vorlegen.
Dann kann ich jetzt wenigstens noch mal einmal dir nicht nur zustimmen, sondern hier nochmal einen eigenen Case machen. Polter musst du versuchen zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass das, sag ich mal, was für die nächste Saison ist. Klar, man könnte sagen, kann einfach die Rolle von Terodde wieder übernehmen. Im Worst Case, wenn du ihn nicht los wirst, dann geht das wahrscheinlich irgendwie auch in etwa. Aber das ist nichts Zukunftsträchtiges. Da würde ich mir einen anderen Stürmer wünschen. Es ist schwierig, sag ich mal, wie ist kriegst du überhaupt verkauft? Ist ein bisschen das Thema. Also wenn du für ihn, sag ich mal, wenn er ein Markt ist, würde ich ihn, glaube ich, sogar verkaufen. Weil ich habe die Saison genug gesehen, um zu beurteilen, dass es mich sehr wundern würde, wenn er langfristig und dauerhaft noch ein besserer Fußballer wird. Und ja, Kicker Top hast du gerade schon gesagt, natürlich halten, hoffentlich schaffen wir es, ihn zu verlängern. Ansonsten muss man ihn vielleicht dann sogar doch auch verkaufen, um dann auch so ein bisschen Kleingeld, sag ich mal, für zu bekommen. Aber, und das muss ich auch ganz klar sagen, es muss auf jeden Fall ein Stürmer kommen. Und es sollte meiner Meinung nach auch ein Stürmer sein, der besser als Kicketop ist. Also man darf nicht diesen Fehler machen, mit Kicketop als erster Stürmer in die Saison zu gehen. Das wäre für mich fatal. Also wirklich richtig fatal. Also da muss wirklich jemand kommen, der uns 10, 15 Tore in der zweiten Liga, das heißt garantiert, aber dem man das wirklich zutrauen kann. Und ich bin gespannt. Polter wird es mal nicht sein, vielleicht lassen wir auch nicht. Top, natürlich verlängern, ne? Darüber will ich gar nicht diskutieren, aber die Lösung vorne Kicker Top als erster Stürmer, das darf nicht die Lösung sein, die uns präsentiert wird. Das wäre, glaube ich, wirklich ein haarsträubender Fehler.
Okay, Kicker Top für mich, ja, Wunschkonzert natürlich verlängern, im 3-5-2 bei mir auch gesetzt. Als alleinige Spitze gehe ich mit, sollten wir noch einen, wenn man mit einem Stürmer spielt, sollten wir einen Stürmer aufstellen. Wenn man ihn überhaupt kriegt, der wirklich 15 Tore garantiert. Der ist Kicketop noch nicht. Wenn wir mit zwei Stürmern spielen, ist er für mich ein Stammspieler. Ganz klar. Weil er einfach auch, glaube ich, nochmal nächste Saison, er hat ja wirklich schon wirklich einen deutlichen Schritt nach oben gemacht. Und ich glaube, den kann er, wenn er wirklich öfter spielt, weiter fortführen. Brian, lass mir ganz klar, wenn du bitte einen Interessenten für ihn findest, dann gib ihn bitte ab. Also ich habe wirklich auch genug gesehen. Eigentlich haben wir schon die 20 Minuten oder 10 Minuten gegen Rostock gereicht. Dann wirklich, ich musste gar nicht mehr bei Lassme nachdenken. Ich habe es nur gesehen, das Spiel und danach. Der hat mir die Entscheidung selber abgenommen. Da ist wirklich, das ist ja... Also da braucht man auch über sein Potenzial nicht reden. Er kriegt es einfach nicht auf den Platz. Er ist zu schlecht am Ball. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Da bringt auch sein Tempo nichts mehr. Also verkaufen bitte. Sebastian Polter finde ich eine Personalie, die auch etwas komplizierter ist. Also ich glaube, Polter ist zu ambitioniert, als dass wir ihn als dritten Stürmer oder was halten können, weil er will spielen.
Und auch viel zu teuer.
Ja, auch viel zu teuer, genau. Kicketop und Sebastian Polter ist jetzt auch kein schlechter Zweitligasturm. Aber wir wollen ja auch im Jahr darauf angreifen. Also wollen wir ja vielleicht noch einen Stürmer ranholen, der das Jahr danach bei uns noch mal eine Schippe drauflegen kann. So, der schießt jetzt 15 Tore und dann im nächsten Jahr 20 Tore und dann wird er uns weggekauft oder was. Und wir steigen aber auch mit auf.
Oder ist sogar noch fähig, deine erste Liga zu spielen, falls man aufsteigen sollte.
Genau, ganz, genau.
Ganz weit geträumt.
Genau, und der ist Polter nicht. Das wäre natürlich so ein Ragnar Ache, du hast den schon mal gesagt. Das wäre natürlich ein Traum, wenn der diese Saison zu uns gegangen wäre und so performt hätte. Das hätte uns, glaube ich, viel erspart und auch die Baustelle Sturm geschlossen. Der ist natürlich jetzt ein Regal zu hoch für uns. Aber vielleicht muss man auch so einen Spieler finden. Jemand, der in der ersten Liga dem zu irgendwie viel Potenzial nachgesagt, aber nie so richtig Fuß fassen konnte und der dann jetzt mal so ein bisschen explodieren kann. Ben Manga, zeig doch mal, wen du schon alles so gefunden hast. Aber auch Polter, wie gesagt, wenn man jemanden findet, dann bin ich auch bei abgeben. Heißt, wir suchen auch Stürmer.
Also suchen. Heißt jetzt, um es wirklich mal zusammenzufassen, wir suchen rechten Verteidiger, wir suchen ein bis zwei Innenverteidiger, wir suchen linken Verteidiger, zumindest ein Backup oder vielleicht sogar, falls man mit Mörk in der Innenverteidigung plant, sogar wirklich einen linken Verteidiger. Wir suchen einen Sechser. Wir suchen einen Achter und Zehner, kommt da vielleicht ein bisschen drauf an, auf Karaman und Oedraogo, wer bleibt, wer geht. Wir haben keine Außenspieler, die suchen wir eigentlich auch. Und wir suchen noch einen Stürmer, das heißt, ich habe es nicht ganz mitgezählt, aber ich glaube, irgendwo so bei 7 bis 10 Leuten bewegen wir uns mindestens mal. Und man braucht vielleicht auch immer noch ein, zwei Leute so ein bisschen, sage ich mal, zum Kader auffüllen. Also
wird eine heiße Phase für uns, Julian, wieder, ne?
Ich wollte sagen, es gibt da genügend Leute, oder genügend Transfers, die getätigt werden müssen.
Ja, genau.
Also aber, das kann man auch sagen, wenn man so ein bisschen die Elf durchgeht, es gibt eine gewisse Achse. Man hat Spieler, vor allem Müller, Mörkin, Seguin, Schallenberg, hoffentlich Karaman, und ich nenne jetzt auch vorne mal Top, weil du ihn so gerne magst. Sag ich mal, man hat da Spieler, und vielleicht sogar noch Kalasch, den sehe ich jetzt zwar nicht so stark, aber man hat da Spieler, um die man jetzt rumbauen kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie dann der Kader, sag ich mal, in, sagen wir mal, 3-4 Monaten aus dem Markt.
Vor allem wird es spannend, ob du wirklich die Restrampe los wirst, ne? Weil die blockieren natürlich und das müssen wir eigentlich. Die haben alle schon echt zu lange Vertrag für ihr Können, das muss man schon echt sagen. Also beim Drexler oder Kaminski hätte ich mich jetzt nicht geärgert, wenn die jetzt ausgelaufen wären. Ne? Baumgartel ist klar, das hat einfach nicht funktioniert, aber ich hätte ihm jetzt auch nicht nur einen Einjahresvertrag gegeben letztes Jahr.
Ja.
Es hat dann irgendwie scheiße gelaufen, aber gerade solche Spieler, auch Tobias Mohr, Lassme hätte man gar nicht erst verpflichten dürfen. Ich hätte mich da schon über ein, zwei auslaufende Verträge mehr gefreut. Jetzt ist es nun mal so, jetzt muss man die loswerden. Eventuell über Abfindungen, weiß man nicht. Aber die blockieren aktuell und das wird auch eine riesengroße Herausforderung.
Absolut. Absolut. Ja, würde ich sagen, sind wir erstmal mit der Kaderbewertung fertig. Es ist natürlich auch ein bisschen unsere Aufgabe, wieder dann mögliche Transferziele auszurufen, oder nicht auszurufen, sondern die haben jetzt ja, rufen wir jetzt ja hiermit aus, aber sag ich mal, nach Spielern Ausschau zu halten. Ich würde sagen, das ist aber jetzt auch nicht innerhalb von einer Woche getan, sondern da wird es dann ja zu gegebenen Zeitpunkt später irgendwann mal eine Folge zu geben. Auf jeden Fall haben wir auch mal sehr viel Spaß dran. Aber jetzt wissen wir ja zumindest, nach wem wir suchen müssen, auf welchen Positionen. Das ist ja schon mal ganz wertvoll. Wir sind jetzt auch schon wieder bei über eine Stunde 10. Deswegen würde ich fast sagen, sollten wir jetzt vielleicht die Folge auch so ein bisschen zum Ende bringen, bevor das jetzt hier so ein ganz langer Schinken, großer Schinken wird. Deswegen kommen wir noch einmal zum Fürth-Spiel, kommen wir zum Tippspiel. Und kommen wir, sage ich mal, zu den Gewinnen, die man beim Tippspiel gewinnen kann. Die dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Nach einer Stunde 12 jetzt in der Folge announcen wir sie endlich mal. Herr Moritz, willst du sie, sag ich mal, announcen? Dir gebührt die Ehre.
Die Tippspielgewinne?
Ja, weil du hast damit ja auch wirklich nichts zu tun, muss man sagen. Von der Partie.
alles klar, dann.
Also, stopp mal ganz kurz hier. Nicht falsch verstehen, ich werde natürlich unabhängig von meiner Platzierung hier auch keinen Gewinn einstreichen.
Genau, also wir werden es ja so machen, wenn der Julian jetzt auf Platz 1, 2 oder 3 landet, dann wird natürlich werden die Gewinne so verteilt, wenn der Julian jetzt Erster wird, dann kriegt der Zweite natürlich den Hauptgewinn. Der Julian sahnt jetzt nicht richtig ab, schade für ihn, aber hat leider dann Pech.
Ich hätte mal unter einem anderen Namen teilnehmen müssen.
Ja, oder vielleicht sind das ja alles deine
Fake-Accounts. Genau, vielleicht ist der Christoph da oben.
Genau.
Sage ich mal, das ist
genau. Ich würde sagen, wir fangen dann hinten an, Platz 3. Ein guter Platz 3 im Tippspiel bekommt immerhin als Kleinigkeit von uns einen Schal fürs Stadion. Genau, als dritten Platz. Man muss natürlich erwähnen, die Gewinne werden nicht gesponsert oder weiteres. Wir zahlen die aus eigener Tasche. Ich glaube dafür, dass wir dafür ganz ordentliche Gewinne rausgesucht haben für ein kostenloses Tippspiel. Und Platz 3, ich glaube, komm mit einem Schal nach Hause. Ich weiß nicht, entweder nimmt man ihn selber oder man hat vielleicht schon einen Sohnemann oder so und kann den dann weitergeben. Für den Sohn quasi, finde ich, glaube ich, auch ganz nett. Platz 3 bekommt einen Schalke-Schal. Platz 2 ist ein bisschen Schalke-unabhängiger. Wir haben überlegt, suchen wir da einen Schalke-Zusammenhang oder nicht. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil ich glaube, wir sind flexibler mit der Plattform, für die wir sie ausgesucht haben. Ein 25€ Amazon-Gutschein wird der Platz Nummer 2 gewinnen oder Platz Nummer 3, je nachdem, wo der Julian landen wird. Genau. Und der Hauptgewinn wird ein Schalke-Trikot werden. Ich glaube, das ist doch eigentlich...
Wie kann es anders sein, ne?
Genau, wie kann es anders sein? So ein bisschen der Klassiker, aber ich glaube auch relativ cool. Also ein Trikot zu gewinnen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wir werden das natürlich dann und so weiter nochmal nächste Woche, wenn es soweit ist, announcen, wie wir uns das dann vom Ablauf vorstellen, weil wir uns kann natürlich dann im Prinzip jeder schreiben, hallo, ich bin der Christoph und habe den Hauptgewinn geholt. Und wir müssen natürlich auch absprechen, wie es mit der Größe und so weiter ist, wie wir es quasi machen, dass wir da die Pasten nicht dann auf einmal ein L-Trikot versenden, aber es wird eigentlich S gebraucht, wenn man es dann doch dem Sohnemann geben will oder was weiß ich nicht. Da müssen wir dann in den Austausch gehen. Müssen wir sowieso mit den Gewinnern, dass wir sie kontaktieren können, dass wir dann auch einen Beweis finden, dass ihr das seid, dass ihr uns dann irgendwie einen Screenshot oder was schickt. Ihr seid ja quasi bei Kicktipp auch immer gelb markiert, euer eigener Name in der Tabelle. Oder nur mal so als Idee. Wir werden das nächste Woche noch mal genau verkünden, wie wir uns das vorstellen. Aber dann sind die Gewinne schon mal bekannt. Ich glaube, die sind ganz nett für ein kostenloses Tippspiel. Und drücken euch die Daumen quasi für den letzten Spieltag. Ich weiß nicht, ob es auch noch Platz 4, 5 und 6, ob die noch Chancen auf mehr haben oder ob die Spitze schon zu weit weg ist.
Ja,
also 1-2, genau, die Top 5, die spielt noch zumindest um einen Gewinn, aber es wird auch, vor allem auch um das Trikot wird es noch ziemlich spannend werden, glaube ich, in der nächsten Woche, und das sind die Gewinne, die wir uns quasi ausgesucht haben. Ich hoffe, ihr seid damit d'accord, ich hoffe, ihr freut euch drüber, wenn es soweit ist. Nächste Woche werden wir uns dann nochmal zusammensetzen und überlegen, wie wir es dann genau umsetzen wollen. Aber jetzt könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, was es geben wird. Wenn ihr denn so lange durchgehalten habt, zu hören
in der Folge. Zuerst so lange durchgehalten habt, aber auch so lange, also nicht nur beim Hören, sondern auch beim Tippen, was muss man ja wirklich sagen, echt krass, über die Hälfte der Leute, sage ich mal, sind noch aktiv am Tippen. Ich dachte, da springt noch viel mehr, sage ich mal, irgendwie früher ab, wenn es dann irgendwann um nichts mehr geht. Aber auch da muss man sagen, Respekt an jeden, der da ja noch jede Woche weiter tippt und sich die Mühe macht. Und sehr, sehr cool, muss ich sagen, dass wir das dieses Jahr so veranstaltet haben. Und ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen Spaß bereiten und natürlich jetzt den Gewinnern dann nochmal etwas nachträglichen Spaß sozusagen. Aber das war, glaube ich, echt eine coole Nummer.
Ja, schreit nach Wiederholungsbedarf quasi im nächsten Jahr, glaube ich.
Würde ich auch behaupten. So, ich weiß gar nicht, ob wir zum Fürth-Spiel noch irgendwie großartig was sagen sollen. Wir müssen natürlich jetzt trotzdem noch unseren Tipp hier einmal noch obligatorisch abgeben. Aber ansonsten, ja, erwarte ich eigentlich einen lauen Kick gegen Fürth. Es geht für beide Mannschaften um nichts mehr. Ich bin gespannt, inwieweit man jetzt noch etwas mehr rotiert. Die Chance hätte es jetzt ja irgendwo auch schon gegen Rostock gegeben. Deswegen, ich glaube nicht, dass das jetzt, sag ich mal, eine komplett wilde Elf wird. Kann mir aber trotzdem vorstellen,
dass die wieder spielen, ne?
Genau, dass man auch nochmal ein, zwei Spieler, sag ich mal, einfach früher einwechselt. Ich glaube, das wird, sag ich mal, so der Mix sein. Also auch, dass ein Schurlinov, sag ich mal, dann vielleicht zu 60. reinkommt. Was weiß ich, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt da, sage ich mal, wie andere Mannschaften aus höheren Ligen auf einmal mit 10-9 in der Startelf auflaufen, ne?
Das glaube ich auch nicht. Wobei man natürlich sagen muss, wir spielen gegen Kräuter Fürth im Niemandsland der Tabelle.
Nein, es stimmt. Man kann jetzt nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Genau. Aber auf der anderen Seite ist es ja, glaube ich, auch geldtechnisch etwas lukrativer, wenn wir den 10. Platz halten. Ich glaube, da geht es dann in Anführungsstrichen nur, glaube ich, um 100.000-200.000 €. Aber auch die können einem Verein wie uns auf jeden Fall weiterhelfen. Plus, sage ich mal, vielleicht bringt einem sogar der eine Sieg noch ein bisschen mehr. Siegbonus etc. Wobei das dann eher den Spielern. Aber ja, sollte auf jeden Fall noch ein bisschen Anreiz da sein. Wäre ja auch schön, die ungeschlagene Serie fortsetzen, sodass wir nächste Saison dann Leverkusen attackieren können mit der 50-Punkte-Marke. Ne?
So sieht's aus. Ich finde, da bist du auch genau ambitioniert genug. Genau richtig ambitioniert. Das sollte der nächste Schritt sein. Von daher lass uns doch auch direkt starten mit einem 2-1-Auswärtssieg.
Mm. 1-1.
Ich erwarte auch einen müden Kick. Entweder wird es ein schönes Fußballspiel mit einigen Toren oder ein müder, kann man schon Sommer sagen, ein müder Sommerkick. Ich erwarte nicht viel. Es geht um gar nichts. Fast mehr, also wirklich nur noch um 10. oder 11. Ist dem Fan mehr oder weniger egal, den Verantwortlichen wahrscheinlich nicht so ganz. Den Profi sollte es auch, ich glaube, man sollte immer gewinnen wollen, auch wenn es um nichts mehr geht. Aber vielleicht ist es nochmal ganz nett, ein, zwei Spieler zu sehen, die so ein bisschen, wo die Zukunft noch offen ist. Van der Sloot, Cissé zum Beispiel. Cissé, der es ja sogar relativ ordentlich gemacht hat gegen Rostock mit ein, zwei unkonzentrierte
Also mit ein, zwei dabei. Ausnahmen ist halt bei einem Verteidiger immer schwierig, ne?
Ja, aber es war schon mal weniger Ausnahmen als, man sieht bei ihm, er kann mehr als der Rest der Innenverteidigung, aber er hat halt deutlich, deutlich mehr Unkonzentriertheiten drin, ne? Und er ist halt nicht zuverlässig, ne? Und das ist halt ein bisschen, also, es nervt so ein bisschen, dass er es nicht auf den Geschissen kriegt, ne? Also, naja.
Ich würde auch nicht mal sagen, dass er mehr kann, sondern er bringt halt, sag ich mal, genauso wie Lassme, einfach, sag mal, körperlich sind die beiden, sag ich mal, perfekte Athleten irgendwo. Und die könnten, wenn sie fußballerisch nur halb so viel können würden wie der Rest der
Mannschaft. Ich finde sie sehr, aber fußballerisch doch deutlich stärker als Lassme.
Nein, das stimmt, aber ich finde, jetzt sag mal, wenn wir über Verteidigung sprechen, das Aufwand bei Cissé, hat er einfach ein fatales Stellungsspiel. Ja. Also das sind ja, sag ich mal, nicht nur Unkonzentriertheiten, die ihm da im Weg stehen, sondern es sind einfach auch fatale Fehlentscheidungen, die er trifft. Er steht teilweise vollkommen falsch, er rückt vollkommen falsch raus. Also das sind jetzt ja mehr als nur Unkonzentriertheiten, weil ihm mal einen Ball durchrutscht oder weiß nicht was, sondern das sind ja, sag ich mal, wirklich fatale Fehler im Stellungsspiel, fatale Fehler in der Zweikampfführung.
Aber wenn er die abstellt, dann ist der schon ein Biest, muss man halt schon sagen. Also der gewinnt ja jedes Kopfballduell, ne? Also er ist in der Luft ein Monster gewesen, das muss man schon was sagen. Aber es ist auch, irgendwann muss man auch mal mit dem Wenn aufhören, ne? Also irgendwann muss man auch mal dann auf dem Platz liefern. Zumindest war es sein bestes Spiel für uns, sein bestes Pflichtspiel. Das kann man, glaube ich, ohne Wenn und Aber sagen. Ich bin gespannt. Er hat sich jetzt auch verdient, würde ich sagen, gegen Fürth zu spielen. Ich würde ihn weiterhin aufstellen, ebenso wie Van der Sloot. Und dann schauen wir mal, was wird. Also die sollten sich jetzt nochmal zeigen dürfen. Es geht um nichts. Von daher.
Ja.
Verabschieden wir uns bis in die nächste Woche, würde ich sagen. Da werden wir noch nicht über den Kader sprechen, beziehungsweise über unsere Neuverpflichtungen. Es macht noch keinen Sinn. Wir brauchen natürlich auch, unser Netzwerk ist breit. Wir brauchen natürlich auch so ein bisschen, müssen wir erstmal alles abfrühstücken.
Trotzdem, falls ihr aber schon Spieler habt, sage ich mal, die Schalke verpflichten sollte, könnt ihr uns das gerne schreiben. Sei es jetzt über Instagram, sei es über Twitter oder sogar über Spotify, geht's ja, sage ich mal, auch. Dann würden wir die natürlich, sage ich mal, auch mal abchecken und dann auf jeden Fall dann in die Folge, die dann mal kommen mag, aufnehmen. Also
genau,
sind also natürlich offen, sage ich mal, offen für Vorschläge.
Genau, ihr seid einfach ein Netzwerk quasi mit inbegriffen. Also ihr dürft gerne Empfehlungen schreiben, die wir dann hier mal diskutieren sollten, die wir uns anschauen. Und ihr seid ja vielleicht nochmal, ihr kennt ganz andere Spieler als wir oder kennt euch vielleicht in anderen Ligen aus als wir. Von daher, glaube ich, wäre das doch eine coole Nummer. Haben wir auch in den letzten Jahren einmal ein, zwei interessante Namen auch noch geschickt bekommen. Ich freue mich wieder sehr auf die Folge. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann auch über die Feiertage mal, die noch im Mai so anstehen, mal uns mal hinsetzen, wenn man mal richtig die Zeit findet. Sie sollten auch nicht allzu lange brauchen, weil ich glaube, bei Schalke stehen die ersten Personalentscheidungen schon bald an. Und da zu viel Zeit wir uns auch nicht lassen, aber ein bisschen brauchen wir noch. Und jetzt gucken wir uns nächste Woche Fürth an. Und von daher verabschiede ich mich jetzt mal nach 1:25 mit einem Glück auf.
Glück auf, macht's gut, euch eine schöne Woche. Ciao.